Einen schönen und einen besonders frühen guten Morgen wünschen wir Ihnen. Gottesdienst im Gespräch heute zu einer ungewöhnlichen Zeit wegen des Berlin-Marathons. 10.30 Uhr gehen mein Kollege Fabian Bessmann und ich nämlich an den Start. Deshalb hätte das mit 10 Uhr Gottesdienst nicht hingehauen. Danke, lieber Bischof Christian Stäblein, dass Sie meinetwegen deshalb eine Frühschicht einlegen heute.
Naja, danke Ihnen, lieber Herr Wittke, dass Sie überhaupt jetzt noch einen Gottesdienst im Gespräch auf sich nehmen.
Naja,
Sie,
das ist schon okay. Es ist ja sozusagen mein mentales Aufwärmen für mich. Innere Stärkung.
Ah, toll.
Innere Stärkung.
Dann wollen wir mal sehen, dass wir Sie und auch Sie gestärkt in diesen Sonntag bringen. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Also, ich muss schon sagen, ich mag es sehr, sich so gezielt auf eine Sache zu konzentrieren, darauf hinzuarbeiten und dann gibt es so irgendwann den Moment, da kommt dann alles zusammen, da läuft dann alles auf einen Punkt zu. Das ist beim Marathon so, bei vielen anderen Sportarten ja aber auch oder bei allein schon einer Geburtstagsfeier oder einem beruflichen Projekt. Ist es eigentlich, Herr Bischof, bei Pfarrerinnen und Pfarrern auch so, dass jeder Sonntagsgottesdienst so das Projekt ist, auf das die ganze Woche hingearbeitet wird?
Ein Projekt, weiß ich jetzt nicht, ob ich es so formulieren würde, aber es ist auf jeden Fall das, was die Woche bündelt und von wo dann auch alles wieder losgeht. Man könnte sagen, ich finde den Ausdruck eigentlich schön, das Bundesfest, das Fest über den Bund, über die Verbundenheit mit Gott und das jede Woche. Und in der Tat, ich erlebe es so, man lebt darauf hin und auch von daher. Ihr Marathon, das ist ja einmal im Jahr, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ja, also für mich auf jeden Fall.
Das ist dann vielleicht sowas wie Kirchentag oder, ja, das könnte man auch, ja, das könnte man vergleichen. Das ist in der Vorbereitung, ist der Kirchentag auch so ein Marathon und die Durchführung ist ja auch ähnlich. Und wie beim Marathon kommt doch auch da dann irgendwie die Energie aus dem Laufen, oder? Also da frage ich jetzt mal den Marathonläufer, das klingt nach einer riesen Anstrengung und gleichzeitig ist es das, was mir Energie gibt, was eben nicht sowas ist, was die Energie nur zieht. Und da würde ich dann sagen, sind wir wieder beim Gottesdienst. Es schenkt ja vor allem Energie.
Oh, da haben Sie sich aber wirklich gut reinversetzt. Das ist tatsächlich so. Ja? Also auch mit dem Loslaufen und mit dann auch der Anfeuerung von der Seite wird ganz viel Energie aufgebaut und mitgenommen. Und tatsächlich, das ist wie so ein Akku aufladen beim Laufen und durch das Laufen. Das stimmt. Man verliert was, aber man kriegt auch was. Ja, stimmt.
Und sehr schöner Vergleich. Gottesdienst ist eben auch nicht wir rennen und laufen und machen für Gott, sondern Gott macht für uns.
Jetzt laufen wir in der nächsten Woche auf den 3. Oktober zu, den Tag der Deutschen Einheit. Und dann kommt auch schon ganz schnell der 7. Oktober, ein Datum, das seit dem letzten Jahr schwer belastet ist. Aber erstmal der 3. Oktober. Wie schauen Sie als Bischof, als Kirchenmann, als Mann des Glaubens auf unsere, wörtlich mal genommen, deutsche Einheit? Was gibt es da zu feiern und wo müssen wir vielleicht auch noch nacharbeiten?
Ich empfinde es so, im Moment beschäftigt uns das ja sehr viel, wie wir zusammengewachsen sind oder eben auch nicht. Es geht viel um Identität und Demokratie und Ost und West und Gefühle der Enttäuschung und des Überseenseins auch. Ich finde das sehr spannend, weil es zu uns Menschen, finde ich, dazugehört, unsere Geschichte auch immer neu zu lesen. Wo sind wir auf dem richtigen Weg? Wo muss man vielleicht auch umdrehen? Wo weist uns ein Engel den Weg? Und wo dann vielleicht auch nicht 34 Jahre nach der Wiedervereinigung und 35 Jahre nach der friedlichen Revolution. Ich will einmal auch an den 9. Oktober erinnern. Am 9. Oktober 1989 in Leipzig, da war so ein Wendepunkt dieser friedlichen Revolution, weil die Menschen mit den Waffen sozusagen in den Kasernen geblieben sind und die Entscheidung, dass die Demonstranten, die ohne Gewalt in Leipzig auf dem Ring demonstriert haben und gerufen und geschrien haben, sozusagen für ihre Freiheit und die damit am Ende die Mauer zum Einsturz gebracht haben, weil der 9. Oktober 1989 sozusagen der Tag war, an dem sich diese Gewaltlosigkeit den Weg gebahnt hat. Also das gehört zu unserer Geschichte dazu. Und ich glaube, wir merken in diesem Jahr nochmal, wir haben nicht genug wahrgenommen, wir haben nicht genug gefragt, wir haben zu wenig zugehört und wundern uns jetzt manchmal darüber. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass wir uns jetzt einander zuhören und so zuhören, dass wir gucken, wo wir einander auch widersprechen und Kraft bekommen, andere Wege einzuschlagen und immer wieder auf die Demokratie und die Freiheit zurückkommen.
Sie sprachen von einem Engel, der uns den Weg weist oder weisen könnte. Woran haben Sie da genau gedacht?
Also erstmal an den Tag, den wir heute haben, das kommt gleich noch. Heute ist der Michaelistag.
Sie wissen schon mehr
als
ich.
Der Tag des Erzengels Michael und aller Engel. Das ist der 29. September und da habe ich das, so wie ich das am Sonntag tue, gerne mit diesem Bild verbunden. Aber ich habe auch gedacht, naja, es gibt schon einiges, wo ich mir im Moment wünschte, dass sich mal jemand in den Weg stellt und sagt, also diese Pfade von Populismus und Extremismus, das ist nicht das, was die Menschen bei der friedlichen Revolution gemeint haben. Aber wir müssen jetzt miteinander gucken und tatsächlich aufeinander hören, um damit auch den richtigen Weg zu nehmen und den des gemeinsamen Zuhörens, Auseinandersetzens und der Freiheit.
Mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, Herr Bischof, damit ich beim Marathon auch genug Speicherplatz auf meinem Handy habe, um Fotos zu machen und auch ein bisschen zu filmen, musste ich mal wieder ein paar Fotos löschen oder erst übertragen, dann speichern und dann löschen. Und dabei fiel mir auf, was in diesem Jahr auch schon wieder alles so gewesen ist, an Reisen, an Treffen, an Geburtstagen. Und ich kam tatsächlich schon so ein bisschen in die Stimmung, ja, Thorsten, fang schon mal so sachte an mit der Planung der Weihnachtsgeschenke, weil da soll auch immer wieder das ein oder andere Fotoalbum dann dafür entstehen. Und naja, wenn ich bedenke, dass wir jetzt schon den 9. Sonntag vor dem ersten Advent haben, ernsthaft? Also vielleicht bin ich in diesem Jahr tatsächlich mal rechtzeitig, wenn wir uns hier immer wieder klar machen, wie viele Sonntage es noch bis zum ersten Advent sind. Nun ja, was sagt die Trinitatis? Die Trinitatis-Zählung.
Okay, also heute ist schon sehr besonders, habe ich ja eben schon einmal angedeutet, denn heute ist der 29. September, der Tag des Erzengels Michael und aller Engel, im Volksmund ja auch einfach kurz Michaelis genannt. Und es ist natürlich auch der 18. Sonntag nach Trinitatis, da sind wir im Moment in der Zählung.
18.
Und Michaelis oder der erste Sonntag danach ist traditionell auch Erntedankfest. Also eigentlich ursprünglich eben auch an Michaelis oder eben am ersten Sonntag danach. Manche feiern das auch heute. Manche feiern heute Erntedank.
Evangelisches Johannesstift.
Zum Beispiel.
Die können alle nicht beim Marathon mitlaufen. Da gibt es so ein paar, die das bedauern, dass immer.
Ja. Also viele feiern Erntedank heute. Manche feiern den 18. Sonntag nach Trinitatis. Und manche feiern den Engelstag. Also Sie sehen ganz viel. Das wären alles andere Texte. Zum 18. Sonntag nach Trinitatis etwa wäre heute einer der Lesungstexte die 10 Gebote. Das wäre auch was. Ich feiere jetzt nächsten Sonntag Erntedank, nämlich Landeserntedankfest in Nauen.
Okay.
Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, dass wir heute Michaelistag begehen, also den Tag der Engel. Zeit, über sie nachzudenken. Engel sind ja, sag mal, beliebt und total in.
Ja.
Sie sind Gottes gute Botschaft an uns, nichts als das und deswegen ein echter Grund zum Feiern.
Ich mache da mal heute was, also wenn dieser Sonntag schon so mehrfach besetzt ist thematisch, mache ich mal was, was ich noch nie gemacht habe. Frag mich, warum ich eigentlich noch nie auf die Idee gekommen bin. Und zwar, ich wünsche mir heute einfach mal eine Bibelstelle. Also so eine Bibelstelle, in der muss es nicht direkt ums Laufen oder Rennen oder Joggen gehen, aber so eine, um eine lange, beschwerliche Reise, Stichwort Marathon. Da müsste doch was in der Bibel drin sein. Das ist doch eigentlich voll davon, von beschwerlichen Reisen, oder?
Ja, also toll, dass Sie mir das zutrauen. So spontan bin ich jetzt auch wieder nicht, aber
Sie haben was vorbereitet.
Was heute für den Michaelistag vorgeschlagen ist, das könnte ein Stück auch passen.
Ja?
Auch wenn es eine etwas komplexe Geschichte ist, aber das macht ja nichts. Beim Laufen ist ja eine Menge Zeit, darüber auch nachzudenken, ja, oder?
Das stimmt.
Geschichte steht im Alten Testament. Im 4. Buch Mose, im 22. Kapitel. Und das ist die Geschichte, die heute für den Michaelistag vorgeschlagen ist. Da geht es um den Seher Bileam. Einer, der segnen und verfluchen kann. Also in alter Zeit einer, der sozusagen dafür bekannt ist, der Seher oder Weiser genannt wird und der eben dafür bekannt ist, zu segnen und zu verfluchen. Und es gibt einen König in der Geschichte, der heißt Balak. Das ist der König der Moabiter, das ist ein Nachbarvolk zu den Israeliten damals. Und dieser König der Moabiter, der Balak, der will, weil er im Krieg mit Israel liegt, dass Bileam das Volk Israel verflucht. Und Gott will das nicht. Und deshalb schickt er einen Engel. Und dann passiert folgende Geschichte. Und die lese ich
spannend,
jetzt.
Spannend, ja.
Und die ist ein bisschen länger.
Okay.
Aber ich glaube, man kommt da gut rein. Da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er Bileam hinzog. Und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Er aber Bileam ritt auf seiner Eselin und zwei Knechte waren mit ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn auf dem Wege stehen mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Felde. Bileam aber schlug sie, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel des Herrn auf den Pfad zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern waren. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Bileam den Fuß ein an der Mauer. Und er schlug sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war auszuweichen, weder zur rechten noch zur linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie auf die Knie unter Bileam. Da entbrannte der Zorn Bileams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Da tat der Herr der Eselin den Mund auf und sie sprach zu Bileam, »Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast?« Bileam sprach zu der Eselin, »Weil du Mutwillen mit mir treibst. Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich töten.« Die Eselin sprach zu Bileam, »Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis auf diesen Tag? War es je meine Art?« »Es so mit dir zu treiben?« Er sprach, »Nein.« Da öffnete der Herr dem Bileam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand, und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, »Warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich habe mich aufgemacht, um dir zu widerstehen, denn der Weg vor mir führt ins Verderben. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Wäre sie mir nicht ausgewichen, wollte ich dich jetzt töten, die Eselin aber am Leben lassen.« Da sprach Bileam zu dem Engel des Herrn, »Ich habe gesündigt, ich habe es ja nicht gewusst, dass du mir entgegenstandest auf dem Wege. Und nun, wenn dir es nicht gefällt, will ich wieder umkehren.« Der Engel des Herrn sprach zu ihm, »Zieh hin mit den Männern, aber nichts anderes, als was ich zu dir sagen werde, sollst du reden.« So zog Bileam mit den Fürsten Balaks.
Das war eine tolle Bibelstelle. Also die Geschichte gefällt mir, weil das war so eine Geschichte. Da konnte man so reingehen. Das war so, da ist so ein Kino im Kopf. Da passierte ganz viel mit dem Esel und dem Engel und Schwertern und Gott und alles dabei. Und Bileam, super. Also Sie wissen jetzt schon, ne? Also was Sie mir jetzt sagen, wenn wir jetzt sprechen, das wird mich nachher echt beschäftigen. Ja. Noch auf der Reise durch die Stadt beim Berlin-Marathon. Aber das ist toll. Und ich glaube, ja, ich will jetzt nicht von Wahnvorstellungen irgendwie sprechen, aber das könnte bei Kilometer 32 auch bei mir irgendwie
vorkommen. Da gibt es dann Engel. Ja.
Da gibt es dann auch Engel. Okay. Hoffentlich schieben die mich aber eher an. Aber ernsthaft, da war ja ganz viel drin. Ich versuche mal das so ein bisschen, also da reinzukommen darüber, dass das könnte man jetzt, ich denke da wieder dann sehr an meine Kinder, wie würden die sich nähern? Die würden das irgendwie als Kinder oder Jugendliche in Geschichte, die würden das so eins zu eins nehmen, okay, da reitet einer auf dem Esel und das ist ein Schwert und so weiter und so weiter. Aber da steckt ja aus meiner Sicht viel mehr drin. Also ich nehme mit dieses, okay, er sagt am Ende, ich habe es ja nicht gewusst, sonst wäre ich umgekehrt. Ich habe es ja nicht gewusst. Der Esel allerdings, der hat ja etwas gemacht, um ihn zu schützen und zu reagieren und so weiter. Und da frage ich mich, soll das sozusagen bedeuten, in unserem Leben passieren durchaus immer mal wieder Dinge, die uns in eine gewisse Richtung bringen könnten, wenn wir die einschlagen würden, diese Richtung, dann würde es uns besser gehen. Mhm. Und wenn wir das aber nicht tun und dann hinterher sagen, naja, ich habe es ja nicht gewusst, könnte man ja sagen, ja, guck mal, aber da ist doch dieses und jenes und solches passiert. Und das waren schon Hinweise darauf, du hättest einen anderen Weg einschlagen müssen, du hättest umkehren sollen.
Ja, genau so. Also, Sie sind jetzt schon mitten in der Übertragung der Geschichte, finde ich super. Also, weil das liegt ja so nah und das liebe ich so an dieser Geschichte, dass da ja der Engel Das ist jetzt mal nicht der liebe Engel, der irgendwie einen trägt und immer neben einem steht, sondern es ist dieser Widerstand, der sich plötzlich vielleicht im Leben ergibt. Und das, jetzt mal der Esel, die Eselin ist ja hier sozusagen eine gute Freundin von Bileam und die tut genau das, was sie eigentlich tun muss. Und das, wie oft geht uns das im Leben, dass gute Freunde oder Freundinnen zu einem sagen, ja, pass mal auf, ich glaube, du müsstest eigentlich mal einen anderen Weg nehmen. Ja? Also ich meine, das ist die, eine der Haupteigenschaften, dass gute Freunde oder Freundinnen einem das sagen können. Du bist auf dem falschen Weg. Das sind manchmal die Letzten, die einem noch sagen können, du bist hier falsch, guck mal auf dich, dreh mal um. Und das genau kriegen wir in dieser Geschichte vorgeführt, dass hier sozusagen der Engel kommt. Den Engel sieht er im Übrigen nicht. Nee, sieht er erst ganz am Ende, werden die Augen geöffnet. Wie oft ist das im Leben so? Ich habe den Engel, ich habe sozusagen die, die mir sagen, wo es lang geht, erst lange falsch verstanden, das nicht begriffen, auch nicht, dass dahinter letztlich Gott steht. Und dann dreht sich das am Ende um und hinterher weiß ich, naja, da hat wohl ein Engel gestanden. Also ich finde, Sie haben das jetzt schon gesagt, die Geschichte kommt mitten aus dem Leben und sie hat dieses Widerständige. Es ist, so hatte ich ja angefangen, nicht der, der mich durchträgt, der sagt, alles gut und du bist genau richtig und du bist immer der Richtige. Die sind manchmal auch wichtig, diese Engel, diese Menschen, die einem sagen, ich bin bei dir und stärke und stütze dich. Aber es gibt eben auch den Moment in unserem Leben, da ist das unglaublich wichtig, dass jemand sagt, du bist genau nicht auf dem Weg, den Gott vorgesehen hat. Und jetzt ist das nicht nur was Formales, sondern Bileam will sozusagen etwas tun, was genau gegen Gottes Wille ist. Er will verfluchen statt segnen an dieser Stelle. Und da kommt der Engel Gottes und sagt, komm, geh von diesem Weg wieder runter. Komm, sieh zu, dass du nicht das Böse tust, was immer auch in uns ist, sondern dass du das Richtige tust an der Stelle. Dann ist das eine Geschichte, wo wir jetzt auch ganz in die Historie gehen könnten, aber ich glaube, Sie haben es schon gezeigt, wir sind erstmal ganz nah an dem, was wir in unserem Leben erleben. Und dann kann man ja, also meinst dreimal diese Szene, ne? Dreimal, immer wird es noch ein bisschen enger eigentlich, jetzt geht es eigentlich überhaupt nicht mehr. Naja, wie oft wollen Menschen mit dem Kopf durch die Wand und man hat von außen ja schon das Gefühl, Mensch, sieht sie nicht, dass das nun wirklich nicht geht. Aber manchmal braucht es genau das. Es gibt ja dann auch Geschichten, die das erzählen, wie Leute Hinweise kriegen und noch einen und noch einen und noch einen und dann nicht drauf hören. Aber es nimmt uns alles nichts von der tiefen religiösen Frage, die da drin steckt. Wann sehe ich was? Wann sehe ich das Richtige? Und wann ist es vielleicht auch nur Einbildung oder da hineingeschoben? Und da finde ich noch einen Moment in dieser Geschichte wirklich toll. Da haben wir vielleicht heute fast ein bisschen mehr Gefühl dafür als früher, dass der da immer seine Eselin schlägt. Das geht nicht. Und das sagt die Bibel schon sehr früh. Schütze die Kreatur.
Ah, das finde ich
sei
gut.
Bei der Kreatur. Ich wollte das einmal am Ende doch auch
das
sagen.
Das finde ich sehr schön.
Beim Lesen dachte ich schon, ist aber eine komische Geschichte an der Stelle. Ja. Es ist der Engel, der da steht und am Ende dreht er das ja alles um. Also selbst das steckt da schon drin in einer, ich kann es nicht genau sagen, vielleicht 2500, 2400, 2600 Jahre alten Geschichte irgendwie da drin angelegt, schütze die Kreatur, segne die Kreatur und geh auf den richtigen Weg und dreh um. Umdrehen ist ja auch das Hauptmotiv.
Oh, das ist aber schön, dass Sie das sagen nochmal, weil das war etwas tatsächlich, was jetzt traue ich mich noch viel eher, das zu sagen, was mir echt nahe ging, weil ich kann das nicht gut ab, wenn Tiere und Esel oder auch Pferde so auch dieses, wenn geschlagen werden oder auch Leute reiten mit Spuren oder so, kann ich gar nicht gut ab. Und ja, stimmt.
Sie sind doch auch so ein Sportbegeister. Wir haben doch diese Bilder von Olympischen Spielen da.
Ja, will ich jetzt gar nicht hochholen. Genau. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich den Marathon abbreche, weil ich so viele Hinweise bekomme von meinem Körper, bleib stehen, lauf nicht weiter, es ist viel zu anstrengend. Aber Sie sagten ja auch, das fand ich auch nochmal ganz schön, es ist ja nicht schwarz-weiß, es ist ja auch nicht gar so, nicht, dass man immer den Freunden vertrauen soll und immer den anderen Weg einschlagen soll, sondern diese Frage, was sehe ich, was ist richtig, was bilde ich mir nur ein, das bleibt erstmal die Frage.
Wann war es der Engel Gottes und wann war es nicht der Engel Gottes, bleibt bis zum Ende. Also ich will jetzt hier auch nicht so tun, als ließe sich das leicht auflösen. Das ist ja das Tolle an dieser Geschichte, dass es der Engel Gottes ist. Das wird erst ganz am Ende sichtbar und bis dahin bleibt es eine Geschichte, wie wir sie immerzu in unserem Leben haben, nämlich voller Ambivalenz, voller Hin und Her. Bileam ist auch voller Hin und Her. Er will eigentlich segnen, dann will er wieder fluchen. Hin und her geworfen zwischen diesem Moabiterkönig, den Fürsten, seinem eigenen Willen und dann noch der Eselin als der guten Freundin und dann noch dem Engel. Und am Ende wird es sichtbar, dass Gott ganz früh schon eingegriffen hat. Und am Ende dreht er um.
Wunderbar. Da habe ich jetzt ganz viel zum Nachdenken auf der langen Strecke des Marathons durch Berlin. Wir kommen zur Fürbitte. Und nein, ich möchte keine Fürbitte für meinen Marathonlauf. Wobei natürlich eigentlich schon. Aber nein, im Ernst, ich hoffe wirklich, dass alle Läuferinnen und Läufer eine schöne Erfahrung machen werden und dass alle wirklich gesund und mit einem Lächeln ins Ziel kommen werden. Aber ich möchte an dieser Stelle ganz ehrlich mal an die vielen, vielen Menschen denken, die sich ehrenamtlich engagieren. Im Sport, in der Kirche, in der Nachbarschaft, in so vielen Bereichen. Bis morgen laufen noch die Berliner Freiwilligentage, www.gemeinsamesache.berlin. Wir haben in der vergangenen Woche auch hier im Programm darüber immer wieder berichtet. Da steht und stand dieses ehrenamtliche Engagement nochmal besonders im Mittelpunkt. Ohne Menschen, die sich einfach aus einer Leidenschaft heraus, aus Enthusiasmus für etwas engagieren, wäre so vieles einfach nicht möglich. Auch so ein Marathon nicht. Von wem sollten die Leute das Wasser gereicht bekommen? Also danke, danke, danke.
Gott, wir danken dir für die Frau, die sich um ihre Nachbarin kümmert und abwäscht, weil die Nachbarin krank ist. Gott, wir danken dir für den Mann, der Wasser verteilt, einfach so an der Strecke heute. Gott, wir danken dir für die Engagierten bei der Freiwilligen Feuerwehr, die da sind, wo es brennt, und auch mal eine Katze aus dem Baum holen. Gott, wir danken dir für alle Engel, für die Menschen, die zu Engeln werden, für die, die dafür stehen, dass deine gute Botschaft Wirklichkeit wird, die einfach von ihr eingenommen werden und die zu Engeln werden. Gott, wir schauen auf diese Welt. Sie ist so voller Krieg. Wir denken an die Menschen, die seit vielen Monaten im Norden Israels vertrieben sind aus ihren Häusern. Und wir denken an alle, die jetzt im Libanon auf der Flucht sind. Gott, zeig uns Wege des Friedens, sende Engel, die die Verwundeten tragen und die Trauernden trösten und die dafür sorgen, dass die umkehren, die Hass säen. Segne, die Frieden suchen und stiften.
Amen. Journey of Joy. Mit diesem Slogan ist der Berlin-Marathon in diesem Jahr überschrieben. Ah, ja. Journey of Joy, also Reise der Freude, des Vergnügens. Ich denke jetzt mal nicht an meine Qualen am Ende auf den letzten Metern beim Marathon, sondern neige meinen Kopf nicht für eine Medaille, sondern für den Segen.
Journey of Joy. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich merke jetzt aber doch, Herr Bischof, dass meine Konzentration immer mehr abdriftet. Ja. Es geht jetzt gleich in den Startbereich. Mhm. Die Profis und ganz schnell Läuferinnen und Läufer, die starten beim Marathon schon um 9.15 Uhr. Ja. Ich bin mit meinem Kollegen Fabian Bessmann dann um 10.30 Uhr dran. Super. Und wir sind schon ein bisschen aufgeregt.
Und ich wünsche Ihnen wirklich, dass es eine Journey of Joy wird. Haben Sie sich denn eine Zeit vorgenommen? Eine bestimmte?
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich doch so im Hinterkopf so ein bisschen, also diese 5 Stunden ist für mich eine magische Grenze. Okay. Also wenn es so 5:10 oder 5:20 ist, bin ich immer noch sehr zufrieden. Wahnsinn. Wenn ich mal da drunter laufen sollte, dann wäre ich total happy, total fröhlich. Aber ansonsten gilt für mich das, was ich auch allen anderen vorhin schon gewünscht habe in der Fürbitte, nämlich mit einem Lächeln ins Ziel zu kommen. Das wird mir wirklich also völlig reichen.
5 Stunden, da bin ich...
Ich freue mich drauf.
Also irre. Toll. Also... Wünsche ich Ihnen wirklich eine gute Reise und strengen Sie sich gut an. Ne? das hier, so haben wir jetzt auch genug Stärkung gekriegt und hier ein bisschen rumgeweint.
Genau. Ist auch in Ordnung. Jetzt muss ich auch mal ran. Kommen Sie gut gestärkt, nicht nur durch den heutigen Tag, sondern durch die gesamte Woche. Und damit meine ich jetzt nicht Sie, Herr Bischof, doch Sie auch, aber ich meine vor allem Sie.
Eine gute, eine gesegnete Woche, einen guten Lauf.